lieber Freund von Irmela und mir immer wieder gesagt hat. Der hat ihn so oft wiederholt, dass ich ihn gar nicht vergessen konnte. Er und seine Frau, die hatten Irmela und mich damals so ein bisschen unter die Fittiche genommen, als wir in England studiert haben. Da waren wir noch gar nicht verheiratet. Viktor war schon älteren Semesters, aber das hat ihn nie davon abgehalten, anderen Menschen die gute Botschaft von Jesus weiterzusagen. Eher im Gegenteil, je älter er wurde, desto unbekümmerter ist er mit seiner Liebe zu Jesus auf andere Menschen zugegangen. Seine Frau, die kannte das schon, ich fand das immer irgendwie so süß. Beim Einkaufen musste die immer auf ihren Mann warten, weil er wieder in irgendein Gespräch mit irgendwelchen wildfremden Leuten verwickelt war. Und in diesen Gesprächen fiel dann meistens auch dieser Satz: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Weiß nicht, haben wir die PowerPoint? Danke. Ich habe den Drücker nicht da, ihr müsstest ein bisschen mitgucken. Dankeschön. Es genügt nicht, irgendwie an Gott zu glauben. Wer das tut, der macht es sich zu einfach. Also wer denkt, ich glaube einfach nur irgendwie an Gott, das langt nicht. Wir müssen an Jesus Christus glauben. Wer nur das ist richtiger Gottesglaube. Das jedenfalls waren Viktors Argumente und ich denke, er hatte recht. Das gesamte Neue Testament argumentiert in dieser Richtung, dass Glaube an Gott nicht reicht, sondern dass es Glaube an Jesus Christus sein muss. Und wie gesagt, weil Viktor diesen Satz so oft wiederholt hat, dass er mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, deshalb hatte ich schon länger vor, daraus mal eine Predigt zu machen. Der Satz ist nämlich ein Bibelvers und der steht im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 1. Und ich möchte das heute mal mit euch so ein bisschen im Zusammenhang anschauen. Und ich fand das ganz klasse. Der Lobpreis hat uns schon ganz toll in die Richtung gelenkt und viele der Aussagen vorweggenommen, die dort stehen und mit denen wir uns jetzt befassen werden. Also vielen Dank für die Auswahl eurer Lieder. Also, wir wollen lesen Johannes 14 ab Vers 1, die Verse 1 bis 14. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Muss ich gleich schon mal einhaken. Also wahrscheinlich, wenn ihr mitlest, steht bei euch womöglich was anderes. Ne? Denn das ist ganz unterschiedlich zu übersetzen, was dort steht. Also da heißt es zum Beispiel in der Einheitsübersetzung, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Oder bei Luther heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Fast hätte ich gesagt, jetzt kriegt man nicht gleich einen Herzinfarkt. Ne? Also so klingt das, wenn man es lapidar ausdrücken wollte. Es geht um einen richtig tiefen Schrecken, um ernste Sorge, echten Kummer. Damals, wenn da vom Herzen gesprochen wurde, dann ging es so um die Gemütsverfassung, also so das, was wir vielleicht so ja, das Innerste nennen würden. Aber das Herz war auch der Sitz des Willens und der Entschlusskraft. Also wenn das Herz erschrocken ist, erschüttert, dann geht es an den Kern der Existenz. Und deshalb spricht die neue Genfer Übersetzung auch ganz angemessen davon, dass die Jünger sich nicht erschüttern lassen sollen, ihren Glauben nicht erschüttern lassen sollen. Also die Verwirrung ist wirklich tiefgreifend. Also nochmal, lasst euch nicht in Verwirrung bringen oder lasst euer Herz nicht erschüttern, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und auch hier nochmal einige Erklärungen, die ich da einschieben muss. Glaubt an Gott und glaubt an mich, so heißt das in meiner Übersetzung. Die griechische Zeitform, die hier verwendet wird, die kann man sowohl indikativ übersetzen als auch als imperativ. Also das ist beides möglich. Letzten Endes kommt es bei allen Versionen auf den gleichen Kern heraus, auch wenn sie so ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Aber es ist doch ganz interessant, das auch mal zu hören, die beiden Varianten. Es könnte also heißen, ihr glaubt an Gott und ihr glaubt auch an mich. Das ist also der Indikativ und das beschreibt einfach das, was geschieht, das, was ist. Also so ist es, ihr glaubt. Die andere Möglichkeit ist die Befehlsform. Dann würde das heißen, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Also die Herausforderung dazu, so zu glauben, an Gott und auch an Jesus. Und die dritte Möglichkeit, das ist die, die mein Freund Viktor immer benutzt hat, nämlich zuerst Präsens, also Indikativ und dann Imperativ. Ihr glaubt schon an Gott, jetzt glaubt auch an mich. Und ich finde, das ist eine ganz charmante Version. An ihr wird so am deutlichsten, denke ich, worum es hier geht. Glaube an Gott, geht nicht ohne Glaube an Jesus. Wenn einer sagt, er kann zwar an Gott glauben, aber nicht an Jesus Christus, dann ist sein Glaube nicht der Glaube der Bibel. Wenn einer sagt, dass doch im Grunde alle Menschen an den gleichen Gott glauben, egal welcher Religion sie angehören, dann kann ich dieser Aussage als Christ bei aller Wertschätzung für andere Religionen nicht zustimmen. Denn mein Herr Jesus Christus hat etwas anderes gesagt. Für uns Christen ist Gottes Glaube immer auch Jesus Glaube. Ein Glaube ohne Jesus ist im Grunde tote Religion, eine Illusion. Aber es ist nicht der Glaube an den gleichen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Dieser Glaube an Jesus Christus jedoch, der hat es in sich. Er ist so stark, dass er jedes noch so erschütterte und zersorgte Menschenherz zur Ruhe bringen kann. Und das steht in unserem Text. Aber lesen wir es jetzt noch einmal, jetzt auch ohne Unterbrechung, ich verspreche es. Also, lasst euch nicht in Verwirrung bringen, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst, wie sollen wir da den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, zeige uns den Vater, sagte Philippus. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich zu euch gesprochen habe, stammt doch nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist sein Werk. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, dann glaubt wenigstens aufgrund dessen, was ich getan habe. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Das ist Gottes Wort, das uns heute Morgen beschäftigen soll. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Lasst euer Herz nicht erschüttern. Ich denke, Jesus wird da ganz praktisch. Er nimmt die Sorgen seiner Jünger ernst. Im Grunde nimmt er ihre Sorgen sogar ein Stück weit vorweg, denn so richtig können sich die Jünger noch gar nicht ausmalen, was da in Kürze auf sie zukommt. Jesus hatte mit seinen Abschiedsreden begonnen und er versuchte ihnen klarzumachen, dass er sie bald verlassen würde. Für die Jünger wird es schwierig werden, das zu verdauen. Sie hatten ihr vorheriges Leben aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Sie hatten in Jesus den erwarteten Messias erkannt. Aber ihre Vorstellung vom Messias war ja noch so eine ganz und gar diesseitige Vorstellung. Er sollte ein großartiger Herrscher sein, der Israel wieder zu alter Größe verhilft. Und sie würden ja dabei womöglich wichtige Ministerposten übernehmen. Das könnten so ihre Vorstellungen gewesen sein. Das war so ihr Horizont. Und jetzt kommt Jesus und sagt, dass er weggehen wird. Leiden und Sterben warten auf ihn. Und das bringt alles durcheinander, was die Jünger sich bisher vorstellen konnten. Also was passiert jetzt? Was kommt? Was wird aus uns? Was wird aus unserem Glauben? Vor den Jüngern liegt das Unvorstellbare. Und das erschüttert sie bis ins Mark. Auch Jesus kennt tiefe Erschütterungen bis ins Innerste. Als er zum Beispiel seinen Jüngern ankündigen musste, dass einer von ihnen ihn verraten würde, da sagt die Bibel, da war er zutiefst erschüttert. Und doch gibt es einen Unterschied zwischen dieser Erschütterung von Jesus und der Erschütterung seiner Jünger. Die Erschütterung von Jesus, das war eine heilige Unruhe. Nicht durch Unglauben hervorgerufen, sondern durch Liebe. Bei den Jüngern jetzt aber handelt es sich um eine unheilige Herzenserschütterung. Es geht um eine Verwirrung der Seele, bei der der ganze Glaube durcheinander gerät, bei der alles in Frage gestellt wird und ins Wanken gerät. Und dagegen will Jesus angehen mit dem, was er hier sagt. Diese Sorgen, die will er im Keim ersticken, denn im Grunde handelt es sich ja um einen Mangel an Glauben und Vertrauen gegenüber Gott, wenn man solche Sorgen in seinem Herzen hat, wenn das Herz so zersorgt ist. Und ich glaube, solcher Vertrauensmangel war nicht nur ein Thema für die Jünger damals. Es ist auch ein Thema, das wir gut kennen werden. Der amerikanische Pastor Rick Warren hat einmal gesagt, Sorgen sind ein Warnsignal, dass ich Gott in diesem speziellen Augenblick meines Lebens nicht den ersten Platz eingeräumt habe. Denn wenn ich mir Sorgen mache, dann heißt das, dass ich Gott nicht für groß genug halte, meine Probleme lösen zu können. Genau, ihr habt den Start, man kann es nicht ganz so gut lesen. Also bist du ein Grübelkübel, ein Sorgensammler oder Bedenkenträger? Dann frag dich doch mal, ob Jesus diese Herausforderung auch an dich richtet. Lass dein Herz nicht erschüttern. Mach dir keine Sorgen. Hab keine Angst. Glaub an Gott und glaub auch an mich. Jesus will uns helfen, unsere Sorgen und Bedenken zu überwinden. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und damit das gelingt, muss er unseren Glauben ein wenig zurechtrücken. An Gott kann man nämlich nicht nur einfach glauben, man muss ihm vertrauen. Und an dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Jesus kann vertraut werden, weil in ihm Gott gegenwärtig ist. Und Gott kann vertraut werden, weil er der liebende himmlische Vater ist. Das ist eine ewige, geistliche, übernatürliche Realität. Wir sollen es lernen, dieser Realität Vertrauen zu schenken. Und das gelingt am besten, wenn wir fest auf unseren Freund Jesus Christus bauen. Wenn Jesus also sagt, glaubt an Gott und glaubt auch an mich, dann will er uns dadurch mit einer größeren Realität in Verbindung bringen, die alle unsere Sorgen und Ängste überwinden kann. Und er führt dann in den folgenden Versen so verschiedene Gründe an, warum wir uns keine Sorgen machen müssen. Und ich habe mal so 5 rausgenommen, die ich nennen will. Und alle diese Gründe, die haben eine Stoßrichtung. Jesus will uns deutlich machen, dass er und der Vater eins sind. Dieses heilige Team, wenn ich es mal so nennen darf, das ist Kraft genug, um alle unsere Erschütterungen, alle unsere unheiligen Sorgen zu überwinden und uns Kraft und Frieden für jede Lebenslage zu geben. Also, warum sollten die Jünger von Jesus sich keine Sorgen machen? Und warum müssen wir uns keine Sorgen machen? Das Erste, was Jesus sagt, ist, dass macht euch keine Sorgen, sondern vertraut mir, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und jeder von euch wird dort eine Wohnung bekommen. Diese Ermutigung greift weit über unser Leben und unsere Erfahrungswelt hinaus. Der Blick wird gelenkt auf die ewige jenseitige Welt, auf diese Welt Gottes. Gottes Haus ist groß, so heißt das hier. Und man muss unweigerlich, also ich jedenfalls, an das himmlische Jerusalem denken, die Stadt des lebendigen Gottes, wie sie in der Offenbarung beschrieben wird, Kapitel 21 und 22. Dort hat der Prophet so eine quadratische Stadt gesehen, jeweils etwa 2200 Kilometer lang und breit und hoch. Das entspricht einer bebauten Fläche von Dänemarks Nordspitze bis Italiens Südzipfel und von ganz im Osten von Polen bis ganz im Westen von Frankreich. Und dann nochmal genauso hoch. Ich denke, da wird schnell deutlich, in Gottes Haus gibt es viele Wohnungen. Und dort wird es nie Wohnungsnot geben. Und für jeden seiner Jünger will Jesus dort einen Platz vorbereiten. Auch für Thomas, den skeptischen und zynischen Dauerzweifler. Und auch für Petrus, der schon bald leugnen würde, Jesus überhaupt zu kennen. Es sind offensichtlich nicht nur Wohnungen für die oberen 10.000, für die, die über jeden Zweifel erhaben sind in ihrem Glauben. Nein, es sind Wohnungen für Durchschnittschristen, für jeden Versager wie mich. Auch für uns gibt es dort Wohnungen, wenn wir zu den Jüngern von Jesus gehören. Und hier steckt die Ermutigung gegen alle unsere Sorgen, Ängste und Erschütterungen. Auch ich werde dort bei Gott eine Wohnung haben. Und das wird keine Mietskaserne sein und es wird auch kein Hotel sein, das ich bald wieder irgendwie verlassen muss. Es ist eher so, dass der Vater im Himmel für jedes seiner Kinder einen weiteren Flügel an sein bestehendes Haus anbaut. Das war wohl damals so ein bisschen so üblich und irgendwann hat man so einen kleinen Compound, wo die ganze Familie schön drumherum wohnt, alle mit der gleichen Veranda so ungefähr. Und so ähnlich ist das auch bei Gott. Wir können alle mit ihm zusammen wohnen. Und Jesus scheint mir sowas zu sagen. Deshalb Thomas und Petrus und all ihr anderen Jünger und auch ihr heutigen wackeligen Heiligen, die ihr Jesus auf so unvollkommene Art und Weise nachfolgt, lasst doch diese unheiligen Ängste und Sorgen gar nicht erst in euren Herzen aufsteigen. Glaubt mir, vertraut mir, vertraut Gott, denn es gibt einen Ort, der über alle Erschütterungen des Lebens hinausgeht und dort habt ihr ein sicheres Zuhause als Kinder Gottes. Glaubt an mich, wie ihr schon an Gott glaubt. Und zusammen werden wir beim himmlischen Vater wohnen. Ja, ein zweiter Gedanke steckt auch noch in diesen ersten Versen. Genau. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, sondern vertraut mir, denn ich selber bereite diesen Lebensraum bei Gott vor. Für die Jünger muss das sehr beruhigend gewesen sein, stelle ich mir vor, denn Jesus war ja in den letzten Jahren ihr ständiger Begleiter gewesen. Ihm vertrauten sie blind, sie wussten, wie er tickt, sie wussten, dass er seine Zusagen einhält, sie kannten seine Kräfte und seine Wundertaten. Er selbst würde also die Wohnung bei Gott im Himmel vorbereiten, keine Ahnung, wie das geht, aber wenn er das sagt, dann wird es so sein. Zu den Vorbereitungen, die Jesus erledigen musste, gehörte das, was zum Zeitpunkt dieses Gesprächs mit den Jüngern aber noch vor ihnen lag und auch vor ihm. Der Weg zu Gott war ja noch nicht bereitet. Die Sünde war noch nicht gesühnt. Das perfekte Opferlamm Jesus war noch nicht geopfert. Der heilige Zorn Gottes war noch nicht gestillt. Jesus war noch nicht zum Fluch geworden für uns alle. Das alles musste erst noch geschehen. Inzwischen aber ist es geschehen. Jesus hat unsere Sünde ans Kreuz getragen. Er hat den Tod überwunden. Er hat unser Verdammungsurteil aufgehoben. Für alle, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Jesus hat in den 3 Tagen nach diesem denkwürdigen Gespräch mit den Jüngern alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, die uns von unserer Wohnung bei dem Vater im Himmel trennen können. Und in den Versen 4 bis 6 verdeutlicht Jesus, dass zu seinen Wohnungsvorbereitungen eben auch die Vorbereitung des Weges dorthin gehören. Den Weg dorthin kennt er ja, sagt er. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst, wie sollen wir da den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Im Grunde sagt Jesus, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten, und durch mein Gehen werde ich zu dem Weg, auf dem auch ihr dorthin kommen könnt. Ich bin die Wahrheit, an die ihr euch halten müsst, um dorthin zu gelangen. Ja, ich bin sogar das Leben selbst, das ewige Leben, das ihr genießen dürft, wenn ihr einmal dorthin gekommen seid. Mit anderen Worten, ich bereite euch den Weg und ich bin der Weg. Ich bestätige euch die Wahrheit und ich bin die Wahrheit. Ich erkaufe euch das Leben und ich bin das Leben. Das Wissen um Jesus, den Weg, die Wahrheit, das Leben, kann uns unsere geistlichen Sorgen und Ängste nehmen, ein für alle Mal. Wir müssen keine unheiligen Sorgen nähren, ob wir denn bei Gott bestehen könnten. Wir müssen nichts befürchten, obwohl wir voller Fehler sind, obwohl wir Gottes Zorn tatsächlich verdienen, obwohl wir unwürdige Nachfolger von Jesus sind. Ohne Jesus könnten wir vor Gott tatsächlich nicht bestehen. Aber mit Jesus, Auch wenn wir nur unwürdige Nachfolger sind, mit Jesus können wir bestehen. Mit ihm müssen wir wirklich nichts befürchten, auch in der geistlichen Welt. Wir merken auch hier, Glaube an Gott ohne Jesus bringt nichts. Dann können wir an Gottes Heiligkeit glauben vielleicht, an seinen gerechten Zorn, an seine Allmacht. Aber erst wenn wir auch an Jesus glauben, ist da ein Weg zu Gottes Vaterherzen, zu seiner Barmherzigkeit und Liebe. Der dritte Gedanke, der ist in Vers 3 versteckt. Können wir den auch sehen, die nächste Folie? Dankeschön. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, sagt Jesus, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Dieser Satz hilft uns mal, die Blickrichtung zu ändern. Weg von einem Ort, von Äußerlichkeiten, hin zu einer Person, zu Jesus. Denn eigentlich kann uns eine Wohnung bei Gott im Himmel keine Sicherheit geben, jedenfalls nicht hier. Was uns Sicherheit gibt, ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Jesus sagt hier im Grunde, macht euch keine Sorgen, sondern vertraut mir, denn ich bin eure Sicherheit. Ich gehe den schwierigen Weg voraus, Kreuzigung, Tod, Bestattung, aber dann auch Auferstehung, neues Leben, Herrlichkeit. Ich gehe voraus, damit ihr später an meiner Hand den gleichen Weg vom Tod ins Leben gehen könnt. Wir sind da zu Hause, wo Jesus ist. Einmal wird er uns zu sich holen, damit wir für immer bei ihm sind. Aber schon jetzt ist seine Hand der sichere Ort, der unseren Herzen Frieden gibt, wenn sie erschüttert sind von Sorgen und Ängsten. Ein vierter Punkt. Das Problem, wenn uns das Unheilige Sorgen und Ängstigen überfällt, das ist ja aber, dass Gott dann so fürchterlich weit weg zu sein scheint, ne? Das ist es ja eben. Gott ist gerade nicht in meinem Horizont. Und deshalb fragt man sich vielleicht, ist das jetzt irgendwie so ein Vertrösten, so weit in die Ferne? Mir geht es um was ganz Diesseitiges. Ne? Irgendwas stimmt in meiner Ehe nicht. Ich weiß nicht richtig, wie ich mit meinen Kindern umgehen soll. Oder meine Gesundheit ist wackelig. Mein Job ist eigentlich nicht zum Aushalten. Ich bin so einsam. Ne? Was immer das so für Themen sind, die uns aufwühlen und zutiefst betreffen. Manchmal ist dann der Hinweis auf das, was kommen wird, einfach nicht hilfreich. Das ist viel zu weit weg. Ich müsste Gott hier und jetzt spüren. Und so ähnlich scheint es Philipp auch gegangen zu sein, denn er sagt in Vers 8, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Zeige ihn uns, jetzt. Ich brauche es hier und jetzt gleich. Das würde genügen, aber irgendwie müssten wir ihn sehen, möglichst sofort. Ich denke, das ist nachvollziehbar. In all der Erschütterung. Und Jesus macht in diesem ganzen Gespräch hier mit seinen Jüngern überdeutlich, dass er sie eben nicht an einen fernen Gott verweist, der irgendwie so aus der Ferne nur helfen kann, sondern er hilft ganz nah. Wir haben lauter Verse, die das aussagen. Jetzt müsstest du mal durchklicken mit mir zusammen. Vers 7. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Oder nochmal Vers 7, schon jetzt habt ihr ihn gesehen. Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Oder Vers 10, glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Und nochmal, der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Und dann Vers 11, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Es ist, als würde Jesus Philipp antworten auf seine Frage. Philipp, genügt dir das? Ich habe euch den Vater gezeigt. Er ist hier. Er ist euch so nah, wie ich euch nah bin. Macht euch keine Sorgen, sondern vertraut mir. Denn Gott, der Vater, ist nicht nur ewig und er ist auch nicht weit weg, sondern er ist jetzt schon gegenwärtig, hier bei euch. Glaubt es, weil ihr mich kennt und weil ihr mich erlebt habt. Ihr seid nicht allein mit all eurer Herzenserschütterung. Wir sehen auch hier, an Gott glauben ist schön und gut, aber ohne Jesus könnte das kein Glaube an einen himmlischen Vater sein. Er ist der, der vom Vater ausging und in Ewigkeit eins mit ihm war. Erst der konnte uns Gott, den Vater, nahe bringen. Aber wenn Gott ein Vater für mich ist, dann habe ich in all meinen Sorgen, Ängsten und Erschütterungen doch Trost und Fürsorge, weil er ein Vater ist. Und so darf ich mein Herz ausschütten und Frieden empfangen. Und dann noch ein fünfter Gedanke. Der Textabschnitt, den wir hier betrachten, insgesamt, der fängt ja mit der Aufforderung zum Leben an, zum Glauben an, in Vers 1, die Aufforderung zum Glauben. Und dann landet er bei den konkreten Auswirkungen des Glaubens, hier am Schluss. Vers 12, ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, der wird Dinge tun, wie ich sie getan habe, ja, sogar noch größere. Was Jesus ausdrückt, ist doch Folgendes. Wer mir vertraut und glaubt, der wird erleben, zu was der Glaube fähig ist. Wenn ich vorausgegangen bin zum Vater, dann werde ich doch immer noch genauso handeln, als wäre ich noch hier. Macht euch also keine Sorgen, sondern vertraut mir, denn ihr seid nicht machtlos. Ihr dürft nun im Auftrag des Vaters handeln, so wie ich es getan habe, während ich auf Erden war. Bittet. Seid euch nicht zu fein, haltet euch aber auch nicht für zu klein und unwichtig. Ihr kennt mich, ihr wisst, was ich tun würde, ihr dürft mich vertreten. Bittet in meinem Namen und ich werde es tun. Dermaßen vertrauensvoll zu bitten, das ist erst möglich geworden durch Jesus. In ihm ist Gott uns auf eine Weise nahe gekommen, dass wir erfassen können, was seine Herzenswünsche sind. Ohne Jesus wäre Gott uns fremd geblieben und wir hätten nie in seinem Namen handeln können. Aber nun traut Jesus seinen Jüngern dies zu, in seinem Namen zu handeln. Er traut es auch uns zu, auch dir. Und das wird uns herausheben über alle Sorgen und Ängste, die uns in diesem Leben erfassen können. Ich denke, jetzt ist deutlich geworden, warum wir, wie mein Freund Viktor, davon reden sollten. Er ist längst zum Herrn gegangen, aber auch wir können Menschen weiter sagen, was er immer wieder weiter gesagt hat. Ihr glaubt an Gott? Prima. Aber jetzt glaubt auch an Jesus Christus. Machen wir die letzte Folie. Dankeschön. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Denn Jesus besorgt uns eine Wohnung bei Gott. Er selbst bereitet uns Lebensraum bei Gott vor. Bei ihm sind wir zu Hause. Durch ihn ist Gott, der Vater, ganz nah. Und im Vertrauen auf Jesus dürfen wir in seinem Namen große Dinge tun. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Denn mit diesen Zusagen im Hintergrund können wir sogar die schwersten Lebenserschütterungen, Sorgen und Ängste überwinden. Und deshalb noch einmal die wichtigste Aussage dieses Bibeltextes im Klartext. Wenn ihr glauben wollt, dann baut fest auf Jesus. Amen.